Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht hier auf Radio Lora München. Das heutige Thema ist die FAU München. FAU steht für Freie ArbeiterInnenunion. Noch nie gehört? Das wollen wir in dieser Sendung ändern. ArbeiterInnenunion erinnert an Gewerkschaft. Und tatsächlich ist die Zielgruppe abhängige Beschäftigte dieselbe. Aber die FAU ist eben keine weitere Gewerkschaft. Sie unterscheidet sich total von den üblichen DGB-Gewerkschaften, wie zum Beispiel Verdi. Ich möchte nicht über, sondern mit Menschen reden und habe mir VertreterInnen der FAU ins Studio eingeladen. Bitte stellt euch vor und erzählt uns, welche Rolle ihr bei der FAU habt und warum ihr euch bei der FAU engagiert.
Hallo, ich bin Andreas und ich bin beim Social Media Komitee der FAU München. Das ist Teil unseres Presse- und Öffentlichkeitssekretariats. Ich bin seit 2018 Mitglied und bin dazu gekommen, weil ich eben eine Alternative gesucht habe, etwas, wie man soziale Veränderungen machen kann und bisher bei anderen Parteien und in anderen Bereichen noch nicht fündig geworden war.
Hi, ich bin Olli, ich bin seit 1,5 Jahren bei der FAU. Ich bin im Ladenausschuss, das heißt, ich verwalte unser Ladenlokal in der Gabelsberger Straße 44. Genau, und ich war vorher in der IWW, der Schwestergewerkschaft der FAU, bin dort immer noch Mitglied, aber vor allem in der FAU aktiv.
Hallo, ich bin Matthias. Ich bin nach meiner Zeit bei der Verdi-Jugend irgendwie im Erwachsenenwerden in die FAU übergegangen, weil das mehr meinen Vorstellungen entsprochen hat. Und bin aktuell zuständig innerhalb der FAU München für arbeitsrechtliche Beratung und gewerkschaftliche Aktion.
Jetzt haben wir ganz oft FAU gesagt und gehört. Erklärt uns doch bitte, was ist das denn eigentlich, die FAU?
Genau, die FAU ist die Freie ArbeiterInnenunion, wie du vorher schon gesagt hast. Es ist eine klassenkämpferische Gewerkschaft. Sie wurde 1977 gegründet und ist bundesweit in viele lokale Ortsgewerkschaften organisiert, den sogenannten Syndikaten. Bei uns entscheiden die Mitglieder vor Ort im Betrieb und genau schließen sich zusammen und sind über die Lokalföderation, also über das Allgemeine Syndikat München, zusammengeschlossen. Genau. Vom Hintergrund, wo wir herkommen, also die FAU und unsere Schwestergewerkschaften, wir beziehen uns auf die Tradition des Anarchosyndikalismus. Das ist eine Strömung der Arbeiterbewegung aus dem 19. Jahrhundert damals noch, wo es entstanden war. Ursprünglich waren ja viele verschiedene linke Strömungen allgemein in der Sozialdemokratie ursprünglich verortet. Auch die Allgemeingewerkschaften sind dort entstanden. Und damals unsere Vorgängerorganisationen waren halt Ortsgewerkschaften, die ihre Kasse vor Ort selbst verwalten wollten und deswegen sich nicht in einen Zentralverband eingegliedert haben. Etwas später dann haben sie dann sich unter dem damaligen Sekretär Rudolf Rocker dem Anarchosyndikalismus angenähert. Genau. Von der Arbeitsweise her ist vieles noch ähnlich. Es ist alles sehr basisorientiert. Wichtige Entscheidungen werden bei uns alle auf Vollversammlungen getroffen. Bei uns in München finden die jedes Quartal statt. Alle Mitglieder werden eingeladen, können dort Anträge stellen. Die Sekretariate berichten von ihrer Tätigkeit und auch Betriebsgruppen werden dort aufgenommen oder berichten von ihrer Tätigkeit. Das ist für uns unser zentrales Organ. Und bei den Sekretariaten, die Sekretärinnen und Sekretäre, das ist vielleicht auch noch ein Alleinstellungsmerkmal, die sind nicht bezahlt, sondern wir machen das alles ehrenamtlich. Und in den Sekretariaten kann jeder mitarbeiten, soweit wie das dann eben gerade passt. Es gibt halt natürlich Funktionen, die müssen übernommen werden, die gehören gemacht. Wenn gerade ein Konflikt ist, dann muss jemand ansprechbar sein. Und da wird dann eben auch geschult und abgesprochen, wie man das eben plant.
Uns geht es im Gegensatz zu den großen bekannten Gewerkschaften nicht um den Erhalt des sozialen Friedens. Uns geht es um eine Machtverschiebung von dem Arbeitgeber zu den ArbeiterInnen. Und deswegen ist unser Kernthema eigentlich das Empowerment der ArbeiterInnen. Das heißt, wir repräsentieren nicht ArbeiterInnen, sondern wir zusammen, also wir sind kein Dienstleister, wir bieten nicht irgendwie eine Dienstleistung an, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig dabei unterstützt, uns zu organisieren am Arbeitsplatz und Macht zu gewinnen.
Mir ist aufgefallen, die Themen Basisdemokratie und lokale Autonomie der Syndikate, müsst ihr nochmal erklären, was ein Syndikat ist in dem Zusammenhang, sind euch wichtig. Warum?
Genau, also die lokale Autonomie und die Selbstverwaltung, habe ich eben schon kurz angeschnitten, kam ursprünglich mal davon, dass man eben die Kassen selbst verwalten wollte. Heute geht es vielmehr darum, dass die Lokalautonomie den Vorteil hat, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen, also dass die Beschäftigten vor Ort am besten wissen, wie es bei ihnen vor Ort im Betrieb aussieht. Und es ist natürlich schwierig, wenn man ein Funktionär ist, der von weiter weg ist, die lokalen Verhältnisse gar nicht kennt. Da passiert es halt eher, dass man über die Leute hinweg entscheidet oder die Leute bevormundet. Und der große Vorteil ist da dann eben, dass die Leute eben selbst merken, sich oder lernen, sich zu verwalten, sich zu engagieren, zu organisieren und sich dadurch vielleicht sogar noch eher bestärkt fühlen, neue Erfahrungen machen und eben auch lernen, wie dann eben Selbstorganisation vor Ort am Arbeitsplatz funktioniert.
Ja, und selbstorganisierte Gruppierungen, Strukturen sind natürlich auch stabiler. Das heißt, wenn eine Person den Betrieb verlässt oder keine Zeit mehr hat aufgrund persönlicher Situation oder so, dann fällt nicht die ganze Struktur zusammen, weil die Person jetzt die einzige aktive war oder die repräsentierende Person war, sondern dann gibt es einfach eine Struktur, die einfach weitermacht, weil alle selbstbestimmt zusammenarbeiten.
Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, DGB-Gewerkschaften wie Verdi zum Beispiel, die bewegen sich ganz bewusst in unserem System, in unserer sozialen Marktwirtschaft. Es ist auch eine Form von Kapitalismus. Die FAU sieht das anders. Sie will oder wollte oder will immer noch konkret, das ist meine Frage an euch, den Kapitalismus überwinden. Wie ist das gemeint?
Genau, ich glaube, da muss man auch erstmal ein bisschen ausholen, weil das eben jetzt keine einfache Frage ist. Es hört sich auf Anhieb auch erstmal vielleicht, wenn man sich noch nicht mit der Frage beschäftigt hat, vielleicht auch erstmal krass an. Wir müssen uns erstmal anschauen, wo kommen wir denn her? Und das hängt damit zusammen, wie die FAU und auch die Vorgänger entstanden sind. Alles hat irgendwann mal angefangen in der Industrialisierung oder eben auch vorher natürlich schon mit gewissen Machtverhältnissen, war eine lange Überleitung vom Feudalismus hin zum Kapitalismus, wie wir es heute kennen. Es hat sich damals eben verstärkt die soziale Frage gestellt. Die Leute mussten teilweise ihre Höfe verlassen, wurden gezwungen, dazu teilweise auch in den Fabriken vor Ort zu arbeiten. Die Arbeitsbedingungen waren katastrophal. Also lange Arbeitstage, 10-12 Stunden, kaum freie Tage, freie Wochenenden. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall kannte man damals nicht. Das waren wirklich schlimme Bedingungen. Kinderarbeit fällt mir da noch geradezu ein. Also es gab damals halt natürlich ein ganz klares Verhältnis, dass es eine Klasse von Besitzenden gibt, die Betriebe besitzen und darüber eben auch Ansagen machen, die Macht verfügen, Leute einzustellen oder auch rauszuschmeißen, wenn sie unbequem sind. Und auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die halt gerade so überleben mussten, die schauen mussten, wo kriegen wir überhaupt unsere Sachen her. Wohnen war damals schon schwierige, prekäre Verhältnisse. Ne, heute in Großstädten, wenn wir uns in München oder Berlin umschauen, ist das mit dem Wohnen auch vielleicht nicht unbedingt besser geworden. Also die sind vielleicht schneller beieinander. Es leben vielleicht nicht mehr so viele Leute wie früher in einer Hütte, aber find mal eine Wohnung und dann bewerben sich wieder 100 Leute drauf. Wir kennen es. Das Grundverhältnis ist also noch ganz ähnlich, selbst wenn es heute ein bisschen verschleierter ist, vielleicht weiter ausdifferenziert, aber das Verhältnis ist immer noch da. Da kommen wir her und in dem Sinne geht es uns darum, dass wir im Betrieb nicht nur degradiert sind zu Leuten, die einfach nur Glück sagt, von oben angeschafft, ihr Arbeitmacher sollen, damit sie den Gewinn maximieren, sondern dass es eben sehr wohl auch darum geht, dass diese Art der Wirtschaft auch was für uns rausbringt und dass wir alle daran teilhaben, am Wohlstand und eben da nicht ausgeklammert werden und dass wir eben auch selbst bestimmen, selbst entscheiden können, was wird produziert, wie wird es produziert, genau, wie verteilen wir den Wohlstand, das, was produziert wurde. Und jetzt weitergefasst in dem Sinn, so wie es aktuell ist, sammelt sich halt viel von dem Gewinn an. Das ist ja nach wie vor so. Geht halt jetzt in Aktionäre, Aktienfonds über oder in andere Formen, wo es halt vielleicht ein bisschen aufgeteilter ist. Aber das alles ist ja immer noch geschützt. Das Privateigentum ist einerseits eine super Sache, wenn es darum geht, ein Dach über dem Kopf zu haben, mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen. Also die privaten, kleinsten Sachen will keiner ran. Aber wir reden hier davon, dass manche Menschen halt so viel Geld haben, dass es in keinem Verhältnis steht, dass wir im Grunde nicht mehr das Produkt unserer Arbeit wirklich zum Schluss selbst in Händen haben. Und da muss man ein Stück weit auch natürlich an die Fragen ran, wem gehören die Betriebe und wie wollen wir sie gemeinsam verwalten?
Genau. Also drei Punkte sind ganz wichtig. Einerseits die selbstbestimmte Arbeit. Arbeit sollte selbstbestimmt sein. Produktion sollte an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet sein. Und Menschen sollten freiwillig nach ihren eigenen Fähigkeiten leisten. Und all diese drei Dinge sind in der Lohnarbeit nicht möglich, weil Lohnarbeit nach anderen Prinzipien funktioniert, zur Gewinnmaximierung für die EigentümerInnen Und deswegen ist, also Kapitalismus überwinden und Lohnarbeit abschaffen ist unser Ziel, ja.
Und bewegt ihr euch darauf zu? Merkt ihr Fortschritte im Kleinen als mittelfristiges Ziel?
Genau, das hört sich jetzt, wie gesagt, alles sehr groß an. Man muss sagen, natürlich, die Zeiten waren auch mal andere zwischenzeitig, wo wir herkommen, ne, wenn wir gerade beim 19. Jahrhundert waren, zwischenzeitlich gab es eine große Aufbauzeit, wo linke Organisationen auch mal eine große Zeit hatten. Dazwischen kam der Erste und Zweite Weltkrieg und die Barbarei auch in Europa und weltweit. Es hat natürlich auch die Gewerkschaftsbewegung sehr stark dezimiert. Viele andere Linke kennen es auch, dass man nach 45 erstmal wieder aufbauen musste, erstmal sich organisieren musste. Das heißt, da ist ein großer Schnitt natürlich in der Geschichte und das kennen viele andere mit Sicherheit. Was heißt, man hat erstmal klein angefangen, vieles fing erstmal mit Literatur an, da wieder sich zu vernetzen und connecten. Und mit der Zeit hat man mehr Erfahrung gesammelt, aufgebaut. Wir sind aktuell eine kleine Organisation, aber sind in Betrieben sehr kämpferisch und aktiv. Gerade in den letzten Jahren vor allem hat man mehr von uns gehört, vielleicht auch in Medien, Presseerzeugnissen, im Fernsehen. Da waren einige Arbeitskämpfe schon auch groß dabei. Also um nur ein paar zu nennen, wir können ja später noch im Detail nochmal genauer erklären, was da vielleicht los war. Also mir fällt als größerer Arbeitskampf während Corona gleich der Bornheim-Streik ein. Das waren ja über 100 Saisonarbeiter, die ja wirklich bei Spargelritter dort gemeinsam einen wilden Streik gestartet haben, mit Unterstützung der FAU Bonn und der Region West bei uns. Andere größere bekannte Fälle sind vielleicht Gorillas in Berlin, bei uns in München. Gut, vielleicht nicht im selben Maße bekannt, war der Arbeitskonflikt bei Walter König. Also es gibt schon Arbeitskämpfe, bei denen wir zeigen können, dass auch eine andere Tendenz da ist. Und auch im Kleinen gibt es Kollektivbetriebe. International fallen mir schöne Beispiele ein, wo Belegschaften sehr kämpferisch waren, Betriebe besetzt haben, teilweise auch bis heute immer noch besetzt haben und produzieren und das international verkaufen, die Sachen. Also Beispiel Viome in Thessaloniki. Oder ich denke an, ich weiß gerade nicht, wie die Fabrik heißt, die produzieren einen Tee, der heißt 1336. Moment, Matthias, damit die Hörerinnen und Hörer das nachvollziehen können, der hat gerade den Kopf geschüttelt und kann es vielleicht korrigieren?
Nein, ich wollte damit nur signalisieren, ich weiß nicht, wie es heißt.
Okay, gut, okay. Da ging es in Frankreich um eine Teefabrik, die besetzt wurde und die jetzt halt durch langes Klagen und langen Kampf, der Tee heißt eben 1336, wenn ich es richtig im Kopf habe, eben aufgrund der Anzahl an Tagen, die sie gestreikt haben. Und derzeit wird eben dieser Betrieb von den Beschäftigten selbst verwaltet. Und da hat man einfach gesehen, dass langes Durchhalten, sich organisieren, zusammentun und kämpferisch seine Position vertreten, sich auch auszahlen kann und dass im Kleinen auf jeden Fall auch eine andere Tendenz möglich ist.
Okay. Ihr hört Lora München auf der 92.4 UKW, auf DRB Plus oder im Internet unter lora924.de. Das heutige Thema ist die FAU, die Freie ArbeiterInnenunion. Bisher haben wir darüber gesprochen, wer die FAU ist und was sie in der Theorie von den üblichen Gewerkschaften unterscheidet. Verdi zum Beispiel setzt auf tarifrechtliche Mittel wie Tarifverhandlungen, bewegte Mittagspause, das heißt sich in der Pause vor das Unternehmen stellen und informieren, auf Warnstreiks oder längere Streiks. Aber, das habe ich selbst so erlebt, sie sind immer kosten- und nutzenorientiert, das heißt, sie schauen sich den Organisationsgrad im Unternehmen an und können auf einzelne Mitarbeitende wenig Rücksicht nehmen. Und sie bewegen sich immer innerhalb der gesetzlichen Vorgaben. Die FAU setzt eher auf direkte Aktionen, die ohne lange Verhandlungen Druck ausüben. Direkte Aktionen? Was ist das eigentlich?
Direkte Aktionen sind alle Betriebskampfmaßnahmen, die analog, aber nicht eindeutig ein Streik sind und so stattfinden. Wobei der Streik natürlich die absolute Königsdisziplin in der betrieblichen Auseinandersetzung ist, weil da der notwendige ökonomische Druck aufgebaut wird. Aber das ist nach deutschem Recht halt einfach sehr beschränkt. Und deswegen muss man sich, um eben den für einen Arbeitskampf benötigten Druck aufzubauen, eben auch zu anderen Methoden greifen, wobei die gerade erwähnte aktive Mittagspause eine trotzdem auch für uns sehr schöne ist, weil das einfach formal gesehen wie ein Streik funktioniert und für viele Kolleginnen auch als ein Streik wahrgenommen wird. Man das wieder anmelden muss und man sich auch, was das anbelangt, auch im legalen Bereich befindet, weil man das ja in seiner Pause macht. Und andere Formen wären natürlich Kundgebungen, Aktionen vor den jeweiligen Betrieben, um auf die was auch immer, auf die eigenen Forderungen oder auf das etwaige repressive Vorgehen gegen die Beschäftigten eben aufmerksam zu machen. Besonders hervorzuheben natürlich bei Betrieben, die einen Kundenverkehr haben, und die auf eine weiße Weste irgendwie angewiesen sind. Und da kann man der weißen Weste schon mal den einen oder anderen Fleck verpassen. In größeren Dimensionen gedacht, würden dazu auch Betriebsbesetzungen stattfinden. Ist für uns natürlich nicht ausgeschlossen, da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen. Und alles, was auch innerbetrieblich stattfindet, auf individueller oder anderweitig auf kollektiver Basis vorbereitet, kann auch als direkte Aktion gewertet werden, dazu ja vielleicht später noch.
Ja. Wie ist das denn mit dem Thema direkte Aktion? Wer entscheidet denn da, was passiert? Gibt es da so eine Struktur, dass das den Mitarbeitenden angeschafft wird? Ihr macht jetzt das um 17 Uhr. Wie passiert die Entscheidungsfindung? Wer quatscht damit?
Grundsätzlich sind unsere betrieblichen Auseinandersetzungen von unten herauf aus dem Betrieb aufgebaut. Also die Beschäftigten bestimmen selbst den Inhalt, die Form des Kampfes. Das heißt, sie stellen selbst die Forderungen auf und sie bestimmen auch, welche Mittel angewandt werden. Und das ist extrem wichtig, weil sie so immer die Kontrolle über das komplette Geschehen wahren können. Und wir als FAU bieten dem Ganzen sozusagen eine Art strukturellen Überbau an, wo wir sagen, wir können für euch anmelden, wir können mit euch über die Presse kommunizieren und damit einzelne Leute nicht mit Namen in der Schusslinie stehen, aber machen das sozusagen gemeinsam. Wenn es einen Arbeitskampf gibt, wird bei uns ein Arbeitskampfausschuss gebildet, der aus der jeweiligen Betriebsgruppe besteht und dann mit aus dem Syndikat gewählten VertreterInnen. Und die führen quasi den Arbeitskampf von Anfang bis Ende.
Wenn ihr solche direkten Aktionen dann tatsächlich im Betrieb macht, im Betrieb oder vor dem Betrieb, welche Herausforderungen gibt's da? Was läuft da gut? Wo gibt's Schwierigkeiten? Was habt ihr in München zum Beispiel schon mal gemacht? Was erlebt ihr da?
Also Herausforderungen fallen mir jetzt spontan primär etwas ein, eine Entwicklung, die wirklich als absolut negativ anzusehen ist. Also gerade haben wir ja schon gesagt, dass das Streikrecht in Deutschland ziemlich eingeschränkt ist, dass es eigentlich für uns in der Form aktuell nicht möglich ist, außer eben durch wilde Streiks, die dann eben offiziell nicht gestattet sind. Verboten sind sie im Prinzip eigentlich nicht. Es gibt ja kein Gesetz dazu, sondern einfach nur Grundsatzurteile. Aber das Engagement der Gegenseite, der Unternehmen, nimmt immer harschere Formen an gegenüber Einzelnen, die sich eben exponieren oder als Rädelsführer ausgemacht werden oder betrifft auch uns als gewerkschaftliche Struktur als Ganzes, indem Betretungsrechte untersagt werden oder eben auch wirklich mit Anwälten auf Einzelne oder auf uns eingeschossen wird, Schadensersatzforderungen. Wenn man beispielsweise wie vorher einen Betrieb hat, der Kundenverkehr hat, gibt es dann, es ist durchaus schon vorgekommen, nicht in München, aber in anderen Städten bei FAU-Arbeitskämpfen, wo auf Schadensersatz geklagt wurde, das ist eine beliebte Methode. Oder eben auch, wie gesagt, dass wir gar nicht anerkannt werden als gewerkschaftliche Struktur im Betrieb, das sowieso. Und das Ganze halt fasst sich unter dem Begriff Union Busting zusammen. Und da werden wirklich auch Methoden angewandt, die über die Grenze der Legalität, wenn man von dem ausgehen möchte, hinausgehen. Und das haben viele schon erlebt. Ich habe das selber auch schon erlebt. Und das ist echt eine Entwicklung, die mit absoluter Sorge zu betrachten ist, weil Beschäftigungsverhältnisse heutzutage sich eh gewandelt haben und ein erheblicher Niedriglohnsektor entstanden ist, wo geltende Rechte, so wie man sie aus den 70er oder 80ern kennt, so gar nicht mehr gewährt werden. Und das einfach da völlig normal ist, also auch da illegale Methoden angewandt werden, gleichzeitig aber es erschwert, verhindert und zerschlagen werden soll, nötigenfalls, dass die Menschen sich im Betrieb vor Ort am Arbeitsplatz selber organisieren. Und das ist eine Entwicklung, gegen die muss man klar eintreten.
Ich habe gelesen, dass es gute Erfolge gegeben hat durch direkte Aktionen, dass man sich bei einem Restaurant davor gestellt hat und die Gästinnen angesprochen hat, dass man ihnen Flyer gegeben hat. Könnt ihr das mal näher beschreiben?
Beispielsweise ein Gastronomiebetrieb, da gab es auch eine Pizzalieferkette, Domino's, da gab es mehrere Geschichten, wo die FAU aktiv wurde. Und das meistens geht es darum, dass der Lohn nicht vollständig ausbezahlt wird. Das ist auch so ein Aspekt in diesen Beschäftigungsverhältnissen, in diesen neuartigen, in der gesamten Gig-Economy, wie man das nennt, bei so Kurierdiensten. Und da wurde einfach der Forderung, also man tritt dann an den Arbeitgeber heran und sagt, binnen der Frist von so und so viel werden Sie den Lohn bitte nachzahlen. Ansonsten erheben wir halt rechtliche Schritte und werden uns auch andere Maßnahmen vorbehalten. Und diese anderen Maßnahmen ist eben, dass man die Öffentlichkeit über so etwas aufklärt. Und das ist zu jedem Zeitpunkt einfach legitim und bringt auf der anderen Seite aber auch dazu, dass die Chefs auch mal schnell einlenken und dann geht die Kasse auf mit dem Schein, also hier hast du und jetzt geht, ja. Durchaus schon vorgekommen.
Das heißt, das Thema direkte Aktion wirkt und ist für euch eine wirksame, ja, Waffe, man kann schon Waffe nennen oder ein Instrument, Druck auszuüben, gerade in Situationen, wo Arbeitgeber nicht reagieren wollen und das Unrecht nicht einsehen.
Absolut.
Also, jetzt weitergefasst, die direkte Aktion bezieht sich auch ein Stück weit immer auf den Missstand, ne? Und kann auch kreativ werden an dem Punkt. Das heißt, im besten Fall ist sie gegen den Missstand selbst gerichtet und kann auch darüber hinaus weisen. Also jetzt historisch betrachtet, weiter zurückgedacht, wie der 8-Stunden-Tag beispielsweise in Deutschland oder auch in anderen Ländern durchgesetzt wurde, war ja im Grunde auch eine direkte Aktion. Man hat es vielleicht damals nicht so genannt oder die Leute, die es gemacht haben, nennen es vielleicht nicht so. Aber wenn sich natürlich Beschäftigte gemeinsam absprechen, kollektiv absprechen, dass die halt sagen, okay, nach 8 Stunden gehen wir halt einfach nach Hause, egal was die Chefs uns sagen, dann ist das auch eine Aktion und die hat dann quasi auch die Forderung schon in der Aktion mit drinnen. Ja, und das ist natürlich ein schönes, größeres, historisches Beispiel. Wenn das im Kleinen auch möglich ist in Betrieben, suchen wir natürlich auch nach kreativen Möglichkeiten.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, wenn sich die direkte Aktion direkt gegen den Missstand richtet oder die Forderung durchsetzt durch ihr Verhalten. Wie seht ihr das mit dem Konflikt, in dem Mitarbeitende inzwischen sind, dass sie sich mit dem, was sie erstellen, was sie machen, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung identifizieren und dann nicht nach 8 Stunden nach Hause gehen wollen, weil sie denken, ja, ich würde schon gerne nach Hause gehen, aber das müssten meine Kolleginnen ausbaden. Das schadet ja dem, was ich tue. Eigentlich macht es mir doch Spaß. Erlebt ihr sowas?
Das ist auf jeden Fall eine schwierige Geschichte, die sich aktuell durch viele Bereiche zieht. Also ob das jetzt die Kunstbranche ist oder wenn ich an Informatik denke oder eben auch im Gaming-Bereich, dass man da stark mit eingeplant wird. Oder es ist ja auch eine neue Art von Führung, in Anführungszeichen, dass man versucht so flache Hierarchien und wir duzen uns alle auf Arbeit. Wir kennen das natürlich. Es ist der Versuch, uns für die Sache der Gewinnmaximierung einzubinden, letztlich. Also es verschleiert so ein bisschen eigentlich die eigentliche Hierarchie und das Verhältnis, wie es ist. Weil letztlich dadurch, dass ich jetzt mehr ranpushe im Betrieb, bekomme ich ehrlich gesagt, also gibt es verschiedene Betriebe, die vielleicht für Abschlüsse vielleicht ein bisschen mehr rausrücken. Aber bei mir zumindest auf Arbeit ist es so, dass ich keinen Euro mehr bekomme, wenn ich dann noch bessere Arbeit leiste, noch ein paar Überstunden mehr schiebe und alle recht freundlich sind und man den Chef duzt. Also ich persönlich kriege da überhaupt nichts davon. Und da ist es die Schwierigkeit, dass man denen nicht auf den Leim geht. Also wir reden da schon in der Gewerkschaft drüber, wie verhalten wir uns natürlich kollegial und solidarisch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die ja auch ähnliche Erfahrungen machen. Und gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, wie die Hierarchie im Betrieb läuft.
Unser heutiges Thema hier bei LoRa München ist die FAU, die Freie Arbeiterinnenunion. Mit meinen Studiogästen, Andreas, Matthias und Olli, habe ich darüber gesprochen, wer die FAU ist und wie sie sich von den üblichen Gewerkschaften unterscheidet. Ein zentraler Unterschied ist, dass die FAU den Kapitalismus durch eine neue Gesellschaftsordnung überwinden will. Diese Ordnung soll auf Solidarität und Selbstverwaltung beruhen. Im Gegensatz zu den Gewerkschaften will die FAU sich weniger auf langwierige Verhandlungen mit den Arbeitgebern einlassen. Sie will durch direkte Aktionen und Arbeitskämpfe unmittelbaren Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Die FAU kämpft nicht nur gegen, wie sie sagt, kapitalistische Ausbeutung, sondern auch gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und andere Formen von sozialer Diskriminierung. Dagegen kämpfen Gewerkschaften natürlich auch. Was ist jetzt der Unterschied? Wie geht es in der Praxis? Was macht ihr anders im Gegensatz zu herkömmlichen Gewerkschaften?
Ich glaube, einerseits ist das Verständnis wichtig, dass die meisten Diskriminierungsformen auch im Kontext einer Ausbeutung passieren. Das heißt, also Diskriminierungsformen wie zum Beispiel Sexismus existieren auch an sich und für sich, die sind auch teilweise älter als der Kapitalismus, aber trotzdem haben sie innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft eine Funktion. Sie sollen die arbeitende Klasse spalten, soll dazu führen, dass sich Menschen nicht miteinander solidarisieren und sich leichter ausbeuten lassen und zusätzlich natürlich Menschen, die von intersektionaler Diskriminierung betroffen sind, noch leichter ausbeuten lassen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo wir ansetzen. Das heißt, einerseits möchten wir, dass die Menschen verstehen, warum Arbeitgebern zum Beispiel nutzt, wenn Sexismus am Arbeitsplatz existiert. Andererseits wollen wir dazu führen, dass durch die Solidarität der Menschen untereinander die Menschen sich kennenlernen und Vorurteile abbauen und durch gelebte Solidarität einfach mehr das Menschliche ineinander sehen. Genau, und wichtig ist dabei uns dabei aber, dass Menschen verschieden sozialisiert sind. Das heißt, viele Dinge lernen Menschen schon von Grund auf. Also Homophobie ist zum Beispiel was Kinder schon in der Schule mitbekommen, entweder durch ältere Kinder oder durch Erwachsene. Und was wir wollen diese Diskriminierungsformen bekämpfen. Wir wollen aber nicht Menschen, die auf eine gewisse Weise sozialisiert sind, gewisse Diskriminierungsformen praktizieren, einfach pauschal ausschließen, weil wir eigentlich die Klasse an sich, die arbeitende Klasse organisieren wollen und dazu führen wollen, dass diese Diskriminierungsformen abgebaut werden.
Also als ganz praktisches Beispiel kann ich da mal sagen, dass zum Beispiel die Menschen, die sich bei uns melden, bei der Beratung oder die halt auch was organisieren wollen, dass die in Beschäftigungsverhältnissen sind, wo Sexismus und Rassismus jetzt nicht das ist, was sie denken, dass das jetzt das Problem wäre, aber strukturell die Menschen, wie soll ich sagen, also es gibt Frauenberufe in Anführungsstrichen, die einfach von Grund auf schon als solche betrachtet werden und schlechter entlohnt werden. Und dass Tätigkeiten innerhalb eines Betriebs, je weiter man in der Hierarchie nach unten kommt und die am schlechtesten bezahlt sind, sind überwiegend eben Frauen oder eben überwiegend auch migrantische Frauen. Und durch das, dass wir das von unten auf schon aufgreifen, um die Leute zu organisieren und zu ihrem Recht zu verhelfen und zu versuchen, kollektive Maßnahmen einzuleiten, brechen wir das eigentlich schon von Grund auf von unten auf.
Genau. Was mir dazu noch einfällt, gerade beim Thema Rassismus im Betrieb oder Hierarchien, die da auch hergestellt werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu sein, das sind halt Spaltungslinien, die oft zum Vorteil der Oberen sind und denen es oft auch ganz recht ist, wenn man diese Spaltung herstellen kann. Das kann der Unterschied sein, den man vielleicht in Art der Beschäftigung schon macht, dass die einen Vollzeit festangestellt sind, die anderen als Leiharbeiterinnen, Leiharbeiter, dass die einen halt die in Anführungszeichen hiesigen sind und dann holt man sich vielleicht noch einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb, die SpargelstecherInnen aus anderen Ländern, die dann auch sprachliche Schwierigkeiten haben, die dann auch vom Boss abhängig sind, wenn sie zum Beispiel die Wohnung gestellt bekommen von denen, die da auch ganz viele andere Schwierigkeiten dabei haben. Und jetzt könnte man ja denken, zum Standortvorteil, dass man als Hiesiger ja einen Vorteil daraus hätte, wenn die nicht da wären und wegen der Arbeit und allem. Der Punkt ist aber, wir müssen uns halt klar sein, wir alle sind halt Beschäftigte, wir alle machen das überwiegend für Lohn. Ne? Auch die Leute, die hier aus dem Ausland geholt werden, haben vielleicht auch eine Vorstellung davon, dass sie ein besseres Leben führen wollen, dass sie für ihre Familien was nach Hause bringen wollen. Das sind genauso Beschäftigte wie wir. Und da ist dann eben der Punkt, dass man versucht, dann mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wenn wir uns gegeneinander ausspielen lassen, ne, dann haben wir erst recht Probleme. Das spielt erst recht den Oberen in die Karten. Wenn wir uns aber mit den Leuten zusammentun, versuchen, einander zu verstehen, kennenlernen, die Position zu verstehen, dann kann man eigentlich sogar noch umso mehr Druck ausüben, aber dafür muss man erstmal diese Spaltungslinie überwinden.
Ja, das ist, finde ich, ist ein interessanter Punkt. Mir ist aufgefallen in der Vergangenheit, dass an dem Thema zum Beispiel Gendern gearbeitet wird, dass an der Behandlung von Minderheiten, wie mit Minderheiten im Betrieb umgegangen wird, gearbeitet wird und dass das ein interessantes Thema ist, dass aber Führungskräfte das 20-fache und der Vorstand vielleicht das 50-fache verdienen, das ist gar kein Thema, aber man redet gerne darüber, wie man richtig gendert oder nicht. Und die ganze Energie fließt dann da rein, hat aber mit den Verhältnissen, die im Unternehmen finanzieller Art herrschen, gar nichts zu tun.
Ja, und das Interessante ist auch, es gibt ja sogenannte Schulungen, wo dann Mitarbeitende trainiert werden, nicht zu diskriminieren etc. Aber das, also dann wird einem beigebracht, dass man nicht sexistisch sein darf, was die meisten Leute eigentlich schon wissen sollten, aber die Frage, ob dann irgendwie die Chefetage rein männlich ist, wird da gar nicht gestellt. Das heißt, was Unternehmen machen, ist, sie schleusen ihre Mitarbeitenden, ihre Angestellten durch irgendwelche Workshops, ja. Aber es wird nicht reflektiert, wie die Machtstruktur am Arbeitsplatz ist.
Ja, das ist richtig. Greifen wir mal das Thema internationale Vernetzung auf. Es ist für mich auch ein interessantes Merkmal der FAU, dass sie über den Tellerrand blickt, über Deutschland, über Europa hinaus blickt. Was passiert da?
Genau. Beim Thema international, warum ist uns überhaupt das Internationale so wichtig? Zuerst einmal bin ich der Meinung, dass Gewerkschaftsarbeit grundsätzlich die internationale Ebene mitdenken muss. Der Kapitalismus ist international. Das Kapital macht vor Grenzen nicht Halt. Konzerne und Investmentfonds setzen die Regierungen von Ländern unter Druck. Ja, und das Kapital sagt ja auch ganz gern, oh, wenn ihr jetzt hier die Steuern erhöht, wenn ihr die Bedingungen für die Beschäftigten da verbessert, das ist ja ganz schlecht für unseren Standort, dann wandern wir als in Anführungszeichen scheues Reh halt ab. Und damit setzen die Regierungen massiv unter Druck. Und Regierungen, die teilweise noch so progressiv sein können oder sich so nennen, werden da massiv unter Druck gesetzt und übernehmen dann gerne die Politik auch der Leute, die das Kapital verwalten. Dementsprechend, wenn das Kapital international ist, dann wäre es ja relativ kurz zu denken, wenn man, dass man sie jetzt nur auf den Standort fokussiert. Also warum sollten wir dann nicht auch Arbeitskämpfe über die internationale Ebene in Blick nehmen, Arbeitsbedingungen und auch die Veränderungen, die da passieren, auch international in den Blick nehmen? Und die FAU hat da vor einigen Jahren eine neue Internationale gegründet. Auch unsere Vorgängerorganisation und davor waren wir auch schon in einer Internationale. Das ist aktuell die Internationale Konföderation der ArbeiterInnen oder auf Englisch International Confederation of Labor. Da sind verschiedene Gewerkschaften dabei. Zum einen die vielleicht bekanntere Schwestergewerkschaft von uns, die CNT, Confederation Nationale der Tabacho. Aber auch zum Beispiel, ist abgekürzt einfach, die IP in Polen, die USI in Italien, die IWW im angloamerikanischen Raum, die FORA in Argentinien, aber auch noch einige Gewerkschaften auch in Beobachterstatus. Und genau, da haben wir einerseits von der Gewerkschaftsföderation her ein internationales Sekretariat eingerichtet, das dann eben auch zuständig ist, da den Kontakt zu halten, den Austausch zu halten, sich auszutauschen, wo dann eben auch Zusammenarbeiten möglich sind, wo vielleicht Solidaritätsaktionen auch Not tun. Und weil wir gerade bei dem Punkt sind, vor kurzem war ja erst der Fall, oder das ist immer noch aktuell, bei unserer Schwestergewerkschaft der CNT, bei den CES de la Suisse, das sind Gewerkschaftsaktivistinnen und Aktivisten, die bei ihnen vom Betrieb schlicht und einfach Flyer verteilen wollten, was eine kleine Aktion ist, einfach nur aufklären über das, was im Betrieb läuft, wohingegen denen ihr Boss, sage ich abgekürzt, dagegen geklagt hat, als ob das Rufschädigung wäre, und die haben leider eine Gerichtsbarkeit, die eher kapitalfreundlich gestimmt ist dort in der Gegend in Spanien, und denen hängt gerade Urteile an, von wegen, ob sie denn nicht auch ins Gefängnis müssen. Und das ist ja eh schon eine krasse Sache, wenn man sich da vorstellt, wie tief das in Gewerkschaftsfreiheit und in gewerkschaftlichen Handlungsrahmen eingreift und diesen Angriff auf ja Gewerkschaften und überhaupt auch widerständige Beschäftigte vor Ort, das lassen wir uns nicht einfach auf uns sitzen, und da stehen wir einfach zu unseren Schwestergewerkschaften. Das sind Tendenzen, die es ja auch international gibt. Und es war erst vor kurzem, dass dann eben auch zu einem internationalen Tag aufgerufen wurde, wo dann eben auch unsere Lokalgewerkschaften, wenn ich mich recht erinnere, Hannover, Berlin, auch in Stuttgart, dann eben auch vor Ort aktiv waren, eben auch bei den Botschaften von Spanien vor Ort auch protestiert haben, und genau, wir stehen da zusammen.
Was auch passiert, jetzt weniger so krass negatives Beispiel, auch wenn das wirklich gravierend ist, eine internationale Vernetzung mit anderen, also über die internationale mit anderen Gewerkschaften in Asien, wo vor einem Jahr ein Streik der Textilarbeiterinnen stattfand für eine Erhöhung des Mindestlohns und für die Einhaltung, überhaupt Einhaltung von Arbeitsschutz Standards, und die Textilien, die dort produziert werden, werden halt hier von unseren ganzen Discountern und von den bekannten Modeläden hier vertickert, allen voran eben H&M, und da gab es den Wunsch oder den Aufruf unserer Schwestergewerkschaft in Bangladesch, dass man hier eben auch Aktionen startet, und da haben wir in mehreren Städten in einem Zeitraum von einer Woche es eben auch hinbekommen, im anlaufenden Weihnachtsgeschäft schon die Leute auf die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Genossinnen in Bangladesch aufmerksam zu machen. Und das stieß auf überraschend gute Resonanz auch. Und so kann man verschiedene Punkte einfach auch miteinander verknüpfen und auch sagen, dass die wir im Westen Produktionen an Billiglohnländer, so wie man sie nennt, abgegeben werden, wo einfach die Arbeitsbedingungen, der Arbeitsschutz katastrophal ist. Und so können wir einfach diese Hürden und diese Distanz überwinden und sehen, dass das alles ein großes Eines ist.
Ich habe noch eine Frage. In großen internationalen Konzernen ist es inzwischen möglich, ich habe mir das mal genauer erklären lassen, das war in der Druckindustrie, dass das Mutterhaus sagt, also wir haben da einen großen Druckauftrag und das könnten wir in Deutschland machen, ist jetzt beliebig ja in Frankreich oder in Griechenland. Macht doch mal Angebote, ihr drei Standorte, intern uns Angebote, für welchen Preis ihr uns das druckt und der kriegt dann den Auftrag, so dass eine interne Konkurrenz entsteht. Wie geht ihr mit diesem Fall um? Habt ihr das mitbekommen? Nicht diesen Fall, sondern diese Konkurrenz, die man jetzt innerbetrieblich, innerkonzernlich müsste man sagen, zwischen verschiedenen Standorten und Ländern ausüben will. Und wie geht die FAU oder die internationalen Partner dann damit um?
Im Grunde, das, was du beschreibst, das ist ein Unterbietungswettbewerb. Das ist eine Abwärtsspirale. Und wenn jedes Land, jede Regierung diese Logik folgt, dann endet es darin, dass jedes Land versucht, die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, Löhne zu drücken, Arbeitszeitgesetze, Urlaubsgesetze, solche Sachen, alles aufzuweichen. Ich verstehe einerseits, wenn man in diese Logik denkt, des Standortsvorteils, dass eine Regierung mit allen Mitteln versucht, ja, das Kapital zu halten und dann eben auch die Aufträge zu bekommen, es wird mit Arbeitsplätzen argumentiert. Das ist der Standpunkt im Grunde der Regierenden, im Grunde der Kapitalseite. Es ist jedoch nicht unser Standpunkt. Das muss man ganz klar sagen. Unsere Gewerkschaft oder wir sehen Gewerkschaft als die Organisation von Beschäftigten und wir sind unseren Mitgliedern verpflichtet und ihren Interessen verpflichtet und nicht der Gewinnmaximierung von gewissen Konzernen. Und an dem Punkt ist dann auch wieder die Zusammenarbeit mit unseren Schwestergewerkschaften ganz zentral, denn letztlich, es gibt ja immer wieder so Überlegungen, ob dann ein Konzern dicht machen möchte hier vor Ort und dann ins Ausland geht, weil da er sicher hofft, dass er das auslagert, die Produktion billiger ist, alles. Mir fällt da das Beispiel Amazon ein, denn die Verdi zum Beispiel hat ja auch große Probleme damit, wenn die bestreiken wollen dann und das angekündigt ist, dann verlagert ja Amazon schon frühzeitig vieles von dem Geschäft ins Ausland, nach Polen beispielsweise. Und wenn du da jetzt natürlich in Polen auch keine gewerkschaftliche Organisation hast, ja, dann fällt es relativ leicht. Wenn man sich aber gut über Grenzen hinweg zusammentut, abspricht, dann könnte man ja auch Aktionen koordinieren. Ja, dann könnte man, wenn man gleichzeitig einen Tarifkonflikt vor Ort hat, könnte man ja auch im anderen Land vor Ort zumindest Protestaktionen vielleicht erwarten. Wir haben da unsere Schwestergewerkschaft, die IP, die ja in einem Warenhaus da sehr gut organisiert ist und mehrere hundert Mitglieder dort vor Ort hat. Und diese Zusammenarbeit gibt es ja auch schon in dem Bereich. Amazon Workers International zum Beispiel, wo die ausgetauscht sind. Man kann Erfahrungen austauschen, wie sich der Konzern in dem einen oder in dem anderen Land verhält. Diese Erfahrungswerte sind unglaublich wichtig und da ist die Zusammenarbeit ein wirklich ja sehr gewinnbringend, in dem Sinne auch von uns Gewerkschaften her gesprochen.
Unser heutiges Thema ist die FAU, die Freie ArbeiterInnenunion. Von meinen Studiogästen Andreas, Matthias und Olli habe ich mir erklären lassen, was die FAU will, wie sie funktioniert und wie sie sich von den herkömmlichen DGB-Gewerkschaften unterscheidet. Für mich fasse ich es mal in drei Punkten zusammen. Die FAU will den Kapitalismus überwinden, hier ist aber speziell die Lohnarbeit gemeint. Sie ist eine basisdemokratische Organisation. Sie kämpft nicht nur gegen Ausbeutung, sondern auch gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und andere Formen der Diskriminierung. Passt das so für euch? Ergänzt das doch bitte.
Ja, also im Wesentlichen passt das zusammen. Es geht um Selbstbestimmung. Es geht genau beim Kapitalismus geht es um die Abschaffung der Lohnarbeit. Es gibt ja Organisationen, die sich selbst als antikapitalistisch bezeichnen, aber irgendwie dann doch eine Form von Lohn einführen wollen. Wir glauben einfach, dass innerhalb der Lohnarbeit Menschen nicht glücklich, selbstbestimmt und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert arbeiten können. Und das wollen wir eigentlich erreichen. Wir wollen eine Gesellschaft, in der wir für alle mit allen produzieren.
Wie geht's denn in München weiter? Was sind so die nächsten Pläne für vielleicht 25, 26?
Genau, also nachdem sich ja in der FAU München in den letzten Jahren eh schon einiges getan hat, auch insgesamt in der FAU als Föderation sich viel geändert hat innerhalb der letzten Jahren. Also es gibt da echt ein paar schöne Entwicklungen. Wir haben schon die letzten Jahre kontinuierlichen Mitgliederzuwachs. Wir sind eine kleine Organisation, klein aber fein. Und vor allem, man kennt uns auch eben als sehr kämpferisch. Ist es so, dass wir schon gut vorankommen, dass wir mehr schulen, dass wir unsere Mitglieder weiterbilden. Es gibt seit einigen Jahren jetzt auch eine Sommerschule jedes Jahr in Hannover, die ist sehr schön, gerade für junge Mitglieder, dass die einen Einstieg bekommen. Wir machen jetzt vor Ort mehr Schulungen. Vor kurzem erst hatten wir eine, ich sag mal, so gewerkschaftliche Basics zum Thema Arbeitsrecht für den Alltag hatten wir bei uns im Ladenlokal. Es gibt überhaupt erst seit kurzem ein Ladenlokal der FAU München. Das hat sich auch ganz groß geändert. Da sind wir noch dabei, das Ladenlokal zu gestalten, eben auch mit Veranstaltungen zu füllen, mit Aktiven, die Lust haben, was zu machen, gewerkschaftlich, auch Betriebsgruppen, die vielleicht Lust haben, ein bisschen über den sozialpartnerschaftlichen Tellerrand hinaus zu blicken. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Demnächst stehen ein paar Termine an, zum Beispiel in Dachau. Im Freiraum Dachau, im Infocafé, gibt's einmal eine Schulung Deine Rechte auf der Arbeit, Basics zum Arbeitsrecht für den Alltag, ab 19.30 Uhr am 5.11. Dann haben wir demnächst eine Lesung bei uns im Ladenlokal am 27.11. in der Gabelsberger Straße 44 in München. Und am 29.11. ist unser Gewerkschaftstresen. Bisher lief der ungefähr jeden letzten Freitag im Monat. Wir werden schauen, wie wir das vielleicht die nächste Zeit nochmal anpassen. Die neuesten Termine von uns findet ihr auf unserer Webseite auf www.fau-m.de. Nochmal kurz www.fau-m.de. Und falls ihr Fragen habt, jetzt wie es bei euch im Betrieb ist, weil ihr vielleicht einen aktuellen Konflikt habt und vielleicht ein paar einzelne Themen fragen, wo ihr noch nicht ganz wisst, wie ihr damit umgehen sollt, dann kann euch vielleicht unsere gewerkschaftliche Beratung weiterhelfen. Ich muss dazu sagen, es ist in dem Sinne keine Rechtsberatung. Das machen Anwälte, Juristen, die wir auch dazu holen können. Sondern es geht erstmal darum, sich den Betrieb anzuschauen, erstmal anzuschauen, wie es läuft. Was vielleicht gibt es auch einfache Möglichkeiten, wie man zu seinem Ziel kommen kann. Und die gewerkschaftliche Beratung von uns, die findet ihr auch auf unserer Webseite einerseits. Wir haben auch eine Handynummer dazu, die ihr euch aufschreiben könnt, wenn ihr Stift und Papier zur Hand habt. Das wäre die 0177-5937-805. Ich wiederhole es auch nochmal kurz. Die 0177-5937-805.
Ich habe euch ja im Ladenlokal hier in München kennengelernt. Das hat mir sehr gut gefallen. Sagst du nochmal die Adresse und wann man euch da antrifft?
Das ist in der Gabelsberger Straße 44.
Ich habe es nochmal nachgeschaut, jeden ersten Mittwoch im Monat.
Genau, unsere Termine finde ich auf jeden Fall auf unserer Webseite. Soweit es dann eben auch zeitlich passt, künden wir das auch nochmal in Social Media an, wo ihr uns auch finden könnt. Einerseits auf Instagram, Facebook, aber auch auf Mastodon. Und wenn ihr uns schreibt über unser Kontaktformular, wird sich auf jeden Fall früher oder später, meistens früher, jemand bei euch melden.
Ja, ich danke unserem Sendetechniker, der Felix, bei dem läuft das immer super. Auf dem kann man sich immer gut verlassen, das macht wirklich Spaß. Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering, der sich für eure Aufmerksamkeit bedankt. Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei meinen Studiogästen, dem Andreas, dem Matthias und dem Olli. Und ja, den Sendetechniker habe ich schon erwähnt. Alle Links und Hinweise zu dieser Sendung findet ihr natürlich wie immer auf der Redaktionsseite auf Kante genäht. Im Internet bei lora924.de. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen, ich freue mich über jede Anregung. Gerade hört ihr Hirondell von Popov, CC, Lizenz BYSA 3.0. Und ganz zum Schluss noch, auch wenn es im Betrieb schlecht läuft, gibt es immer noch die Möglichkeit, zur FAU zu gehen und sich zu informieren.